Setzt euch gerne und schlagt mit mir gemeinsam die Offenbarung auf. Das zweite Kapitel. Heute wollen wir die Verse 12 bis 17 gemeinsam lesen und studieren. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Hier spricht Jesus Christus zu seiner Gemeinde. Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Amen. Die Gemeinde Pergamus, an die Jesus hier durch Johannes diesen Brief schreiben ließ, war in gewisser Weise eine weltliche Gemeinde. Heute soll es um eine tolerante Gemeinde gehen, um eine Gemeinde, die in gewisser Weise Lehren oder Ansichten unter sich toleriert hat. Was bedeutet tolerant zu sein? Nun, tolerant zu sein bedeutet, andere oder auch fremde Überzeugungen, Handlungsweisen oder Sitten gelten oder sogar gewähren zu lassen. Wenn du eine Überzeugung hast, tolerant zu sein bedeutet, andere Überzeugungen, andere Sitten anzunehmen und vielleicht sogar gelten werden zu lassen, selbst anzunehmen. Das bedeutet es, tolerant zu sein. Und als bibeltreue und bibelgläubige Christen, liebe Geschwister, halten wir an dem Irrtumslosen, an dem Unfehlbaren und an dem inspirierten Wort Gottes fest, nicht wahr? Wir sagen, dass das Wort fehlerlos, irrtumslos, von Gott gehaucht und inspiriert ist, und in diesem Buch alleine haben wir Gottes Offenbarung über sich selbst und über das Evangelium. Hier finden wir die Antworten auf alle Fragen des Lebens. Und jegliche Abweichung von diesem Standard des geschriebenen Wortes Gottes, jegliches Dulden oder sogar Annehmen anderer Lehren oder anderer Überzeugungen entehrt Jesus Christus. Es stellt die Autorität des Wortes Gottes auf die Seite und etwas anderes nimmt den Platz von dem Wort Gottes ein. Und wann immer wir den Standard des Wortes Gottes durch weltliches Gedankengut, durch weltliche Überzeugungen annehmen und tolerieren, so wird die Gemeinde immer verweltlichter. Immer mehr werden wir angepasst dem Standard dieser Welt und immer weniger dem Standard Jesu Christi. Immer mehr werden wir wie die Welt und immer weniger werden wir wie Jesus Christus. Und somit stehen wir in der Gefahr, von Jesus Christus gerichtet zu werden. Und Jesus Christus spricht hier zu einer Gemeinde. Und wir wollen diesen Vers auch so auslegen, diesen Abschnitt auf die Gemeinde, aber auch auf jeden individuell. Je mehr wir das Gedankengut dieser Welt annehmen und uns davon formen und prägen lassen und Dinge tolerieren, die die Bibel ganz klar ablehnt, umso mehr werden wir wie die Welt und umso weniger wie Jesus Christus. Ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass bis zum Jahre 313 nach Christus die Christen unter enormen Druck standen und verfolgt wurden bis zum Tod. Aber im Jahre 313 nach Christus kam dann der Kaiser Konstantin an die Macht und er erlaubte dann das Christentum oder das Christentum wurde durch ihn zu einer erlaubten Religion und immer mehr vermischte sich der Staat und die Kirche zu einem. Und somit wurde die Gemeinde Jesu Christi immer mehr verweltlicht. Anstatt dass der Staat mehr und mehr christianisiert wurde und mehr Menschen zum Glauben kamen und das Evangelium sich verbreitete, das war nicht der Fall. Sondern stattdessen wurde mehr und mehr die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, so wie die Welt. Wieso? Weil sie das Gedankengut des Staates, der Welt tolerierten und annahmen und somit auch mehr und mehr sich angepasst haben an den Normen dieser Welt. Und genau das tadelt Jesus Christus hier an die Gemeinde in Pergamon. Eine weltliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die Dinge toleriert. Und Jesus Christus wird solche Gemeinden richten und reinigen. In der Schrift werden wir unaufhörlich darauf hingewiesen, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen, dass wir nicht die Dinge dieser Welt lieb haben sollen, dass wir nicht so sein sollen wie die Welt, sondern seid heilig, denn euer Vater im Himmel ist heilig. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu Christi. Und wir müssen uns beständig als Leib Jesu Christi prüfen, auf der Grundlage des Wortes Gottes, wie wir leben. Du als einzelner Christ, aber wir als Gemeinde, wie wir leben. Und deswegen ermahnt Paulus die Römer auch im Römerbrief Kapitel 12 in den ersten zwei Versen, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Das sollen wir beständig tun. Gottes Wort lesen, Gottes Wort studieren und uns im Lichte seines Wortes prüfen. Ob wir seinem Wort noch treu sind, ob wir diesem Standard immer noch gerecht werden oder ob wir Dinge dulden und tolerieren, die er selbst eigentlich ablehnt. Und wir wollen nun anhand vom Wort Gottes uns prüfen. Anhand vom Wort Gottes wollen wir 5 Aspekte anschauen, um den guten und wohlgefälligen Willen Gottes zu erkennen, damit wir keine tolerante Gemeinde werden, dass wir jegliche weltliche Anschauung von uns stoßen und uns allein auf das Wort Gottes berufen und stützen. 5 Aspekte, die wir jetzt gemeinsam anschauen wollen. Der erste Aspekt lautet die Warnung für eine tolerante Gemeinde. Zunächst warnt Jesus Christus die Gemeinde in Pergamon, in Pergamus und jegliche Gemeinde, die in dieser Gefahr steht, verweltlicht zu werden. Die Warnung für eine tolerante Gemeinde. In Vers 12 stellt sich Jesus Christus der Gemeinde vor und sagt: Dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe, dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Wir werden im Laufe der Auslegung noch etwas näher auf die Gemeinde oder beziehungsweise auf den Ort Pergamus eingehen. Aber zunächst wollen wir schauen, wie stellt sich Jesus Christus hier vor. Er stellt sich genau so vor, wie er sich zuvor in Kapitel 1 Johannes offenbart hat. Er ist es, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. In Kapitel 1, Vers 16 hat Johannes in dieser furchteinflößenden Offenbarung Jesu Christi schon gesehen und niedergeschrieben. Aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und dieses Schwert ist ein Symbol, ist ein Bild für Gericht. Wir haben bereits schon gesehen in Offenbarung Kapitel 19, dass Jesus Christus alle Gottlosen dieser Erde mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert richten wird. Das ist ein Instrument des Gerichts. Das heißt, Jesus offenbart sich hier als Richter seiner Gemeinde. Er warnt seine Gemeinde in gewisser Weise. Und die Bibel lehrt uns, dass dieses zweischneidige Schwert nichts anderes als das Wort Gottes ist. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12 heißt es, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Das heißt, Jesus Christus richtet mit seinem Wort. Wieso? Weil sein Wort rein ist, vollkommen ist. Weil sein Wort der Standard ist, an dem sich jeder Mensch richten sollte. Und Jesus Christus wird auf der Grundlage seines Wortes richten. Und jeder, der nicht nach seinem Wort gelebt hat, wird anhand von seinem Wort gerichtet werden. Wir Gläubigen, wir wurden erlöst durch die Verkündigung. Und woher kommt die Verkündigung laut Römer 10? Durch das Wort. Und wir wurden nun gereinigt. Durch was? Durch die Wahrheit, durch das Wort. Und wir leben nun in seinem Wort. Und deswegen müssen wir kein Gericht mehr fürchten. Aber alle gottlosen Menschen werden auf dieser Grundlage von Jesus Christus gerichtet werden. Und wisst ihr, in der Gemeinde Jesu Christi ist das Wort Jesu Christi die Grundlage, nach der wir leben. Das Wort Jesu Christi ist die Autorität, auf die wir uns stützen, nach der wir alle Dinge tun und handeln in der Gemeinde. Dort, wo die Gemeinde Jesu Christi irgendetwas anderes als das Wort Gottes toleriert, wird Jesus Christus eingreifen und durch sein Wort richten. Er wird das, was im Ungleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht rücken. Er wird dort, wo wir vom Kurs abgekommen sind, den Ruder anpacken und den Kurs wieder richten. Jesus Christus selbst wird seine Gemeinde reinigen und richten. Ich habe immer wieder ein Beispiel gehört und ich möchte es versuchen, in meinen eigenen Worten deutlich zu machen, eine Illustration. In meinem Haus zu Hause gelten meine Regeln, nicht wahr? Das ist normal. Ich habe gewisse Ordnungen aufgestellt, wir haben mit meiner Frau gewisse Dinge besprochen und es gelten unsere Regeln zu Hause. Wenn jetzt jemand anders in mein Haus reinkommt und beginnt, meine Regeln über den Haufen zu werfen, wenn jemand anders in mein Haus reinkommt und beginnt, meine Regeln und meine Ordnungen zu missachten und darüber hinaus sogar fängt diese Person an, meine Frau und meinen Kindern herumzukommandieren, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Was werde ich als Hausherr, der ich die Autorität und die Befugnis habe, in meinem Haus Regeln aufzustellen, was werde ich mit dieser Person tun? Ich werde diese Person zur Verantwortung ziehen. Ich werde diese Person aus meinem Haus schmeißen. Ich werde es nicht dulden, dass jemand anderes in mein Haus kommt und tut, als wäre er der Chef im Haus. Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und in seinem Haus gelten seine Regeln. Was wird er mit denjenigen tun, die in sein Haus kommen und beginnen, andere Regeln aufzustellen, wie er sie aufgestellt hat? Er wird sie richten. Er wird sie rausschmeißen. Es wird ein großes Gericht auf diese Menschen warten. Und genau das ist, was Jesus hier sagt. Ich habe das scharfe, zweischneidige Schwert. Und ich werde dafür sorgen, dass diejenigen, die in mein Haus kommen und meine Ordnungen durcheinander bringen, gerichtet werden. Es ist eine Warnung, die Jesus hier ausspricht, eine Warnung, die wir ernst zu nehmen haben. Eine Warnung, die in besonderer Weise die Ältesten und die Lehrer wahrnehmen sollten. Denn sie werden als erstes zur Verantwortung gezogen werden. Und die Gemeinde in Pergamon duldete andere Regeln, andere Lehren. Sie tolerierte andere Lehren wie der Standard des Wortes Gottes. Und deswegen spricht Jesus zuvor diese Warnung aus. Doch in seiner Allwissenheit, in seiner Güte und in seiner Gnade sieht Jesus Christus die Gemeinde in Pergamus und sieht auch, dass dort auch Dinge laufen, die gut sind. Und bevor er nun den Tadel ausspricht, bevor er die Gemeinde ermahnt und zurechtweist, lobt er sie zunächst. Und das müssen wir auch immer wieder verstehen und begreifen und dürfen wir auch von diesem Text hier lernen. Selbst dort, wo in der Gemeinde nicht immer alles gut läuft, gibt es treue Geschwister in der Gemeinde, die sich an Jesus Christus festklammern, die ihm treu sind, die ihm nachfolgen. Und für diese Personen hat Jesus Christus einen Lob übrig, den wir nun als zweites anschauen wollen, der zweite Aspekt. Treue trotz Toleranz in der Gemeinde. Treue trotz Toleranz in der Gemeinde, Vers 13. Hier sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Anhand von diesem Vers bekommen wir einen kleinen Einblick in die Situation der Gemeinde in Pergamus. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick, wie es der Gemeinde erging und was sie erduldet haben. Wir bekommen dann einen Einblick in den Alltag dieser Gemeinde in Pergamus. Und Jesus Christus sagt hier, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, dass der Ort, an dem du weilst, der Ort, wo du deine Wohnungen hast, der Ort, wo du deine Kinder zur Schule schickst und wo du einkaufen gehst, der Ort, wo du verweilst, an diesem Ort wohnt der Satan. Ich weiß es. Mir ist es bekannt, sagt Jesus Christus. Und mit dem Thron des Satans, mit diesem Begriff Thron, ist nicht zuallererst an einen Sitz, an einen königlichen Thron zu denken, sondern vielmehr an einen Herrschaftsbereich, an einen Machtbereich. Und Jesus sagt hier, die Ortschaft Pergamus, in der ihr wohnt, das ist der Ort, von wo der Teufel in besonderer Weise seine Herrschaft ausübt. Das ist der Gedanke hinter diesem Vers. Nun, was genau ist mit dem Thron des Satans gemeint? Was genau ist damit gemeint, dass der Satan vor allem in Pergamus, sein Herrschaftsgebiet, ganz stark vorhanden war? Und hierzu gibt es viele unterschiedliche Auslegungsmethoden, wo Kommentatoren und Ausleger unterschiedliche Versuche gemacht haben, um herauszufinden, was mit dem Thron des Satans gemeint ist. Und ich will lediglich auf zwei Dinge eingehen, auf zwei Auslegungen eingehen, die in meinen Augen am meisten Sinn machen, was mit dem Thron des Satans gemeint ist. Zunächst könnte mit dem Thron des Satans der Götzendienst und der Aberglaube in Pergamus gemeint sein. Der Götzendienst und der Aberglaube. Pergamus war in diesem asiatischen Gebiet, in Kleinasien, war Pergamus die Hochburg des Götzendienstes. Wir haben letzte Woche schon gesehen, dass die Gemeinde in Smyrna teilweise auch schon diesen Kaiserkult betrieben hat und Götzen angebetet hat. Aber die Gemeinde in Pergamus war die Hochburg des Götzendienstes. Sie beteten unzählige griechische Götter an. Unzählige Tempel ragten empor und dort blühte der Götzendienst regelrecht. Und ein griechischer Gott wurde dort in Pergamus in besonderer Weise hochgehalten und in Ehren gehalten und angebetet. Und dieser Gott oder dieser Götze hieß Asklepios. Und dieser Asklepios war abgebildet, und man sieht ihn immer noch auf Abbildungen, mit einer Schlange in der Hand. Wir wissen, dass die Schlange ein Bild des Teufels ist, nicht wahr? Und zudem wurde dieser Asklepios noch mit einem anderen Namen genannt, nämlich als der Retter. Hier haben wir also ein Bild von einem Götzen mit einer Schlange, welche den Teufel symbolisieren sollte. Und gleichzeitig wird dieser Götze als der Retter bezeichnet. Also wenn kranke Leute da waren, dann kamen sie zu den Priestern und beteten diesen Gott an und erwarteten Rettung und Heilung von diesem Götzen. Und Ausleger gehen teilweise davon aus, dass dieser Götzenkult, dieser Götzendienst, insbesondere von diesem Götzen, der Thron des Satans, dass das damit gemeint sein sollte. Eine zweite Auslegung, die in meinen Augen wohl die beste ist, ist, dass der Thron des Satans, dass damit der Kaiserkult gemeint ist. In Pergamus wurde der allererste Tempel für den Kaiser errichtet, um ihn anzubeten. Und ungefähr 23 oder 29 vor Christus wurde dort in Pergamus der erste Tempel errichtet, um dem Kaiser zu opfern, um dem Kaiser zu huldigen, um den Kaiser anzubeten. Und wenn in Smyrna einmal im Jahr geopfert werden musste oder geräuchert werden musste dem Kaiser, und wenn man dann dieses Räucherwerk nicht abgegeben hatte, hätte man kein Zertifikat bekommen und man könnte mit dem Tode verurteilt werden. Und sie mussten einmal im Jahr das machen in Smyrna. Dort in Pergamus mussten die Christen jeden Tag rechnen, umgebracht zu werden, wenn sie nicht dem Kaiser huldigen, wenn sie nicht dem Kaiser räuchern, wenn sie nicht dem Kaiser die Ehre geben, die ihm gebührt. Und so sehen wir, dass Pergamus die Hochburg des Kaiserkultes war. Und von Pergamus aus ging dieser Kaiserkult dann in die Regionen und in die anderen Ortschaften Und wir lesen auch durch die Offenbarung hindurch, dass dieser Kaiserkult letztendlich auch zu dem Antichristen führen wird. Ein Mensch, der sich über Gott erheben wird, der sich auf den Thron Gottes setzen wird und der angebetet werden soll. Das lesen wir in der Offenbarung, aber auch im Thessalonicher Brief. Und deswegen, weil Pergamus so eine starke Stadt war, wo dieser Kaiserkult vertreten war, ein Mensch, eine Person, die auf dem Thron saß, die Macht und Autorität ausübte und sogar die Christen verfolgen ließ, das ist der Thron des Satans. Und Jesus sagte hier, ich weiß, dass ihr in der Stadt wohnt, wo in besonderer Weise der Teufel durch die Regierung und auch durch den Götzendienst einen starken Einfluss auf euch und auf die umliegenden Gegenden ausübt. Das heißt, sie lebten mitten im Kern des Geschehens, nicht wahr? Nun, liebe Gemeinde, ob es jetzt der Götzendienst ist oder ob es der Kaiserkult war, was wir festhalten können, ist, der Thron des Satans ist immer dort, wo Gott, wo Jesus Christus, wo das Wort Gottes auf die Seite gestellt wurde, verbannt wurde und etwas oder jemand anderes an die Stelle von Gott gestellt wurde. Und Benedikt Peters hat recht, wenn er in seinem Kommentar schreibt, was für Pergamon gilt, ich zitiere, gilt für die Gemeinde schlechthin. Sie wohnt dort, wo der Thron des Satans ist, in seinem Machtbereich, das ist die Welt. Heruntergebrochen leben wir als Christen auf dieser Erde im Machtbereich des Satans. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Satan der Gott dieses Zeitlaufs ist. Er herrscht hier. Und er übt Macht und Autorität aus. Durch die Regierung, durch die Gesellschaft, durch den Zeitgeist. Auch wenn Gott der souveräne Herrscher über diese Welt ist und auch wenn Gott es ist, der Könige einsetzt und Könige absetzt, so ist doch der Satan, der hier auf dieser Erde in einer besonderen Weise seine Herrschaft ausübt und sein Reich ausbreiten will und alles dafür tut, damit das Reich Gottes zurückgedrängt wird. Und somit leben auch wir, wie Pergamus, dort, wo der Satan seinen Thron hat. Und weil dieser Kaiserkult in Pergamus so stark war und so stark auch verurteilt wurde, wenn man sich dem Kaiser nicht beugte, sagt Jesus Christus hier, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans ist und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch war, getötet wurde. Das heißt, dieser Antipas wurde höchstwahrscheinlich getötet aufgrund seiner Treue zu Jesus Christus, weil er Gott mehr gehorsam war als dem Kaiser, als Cäsar, wurde er hingerichtet und getötet. Und Jesus sagt, ich weiß es. Und Jesus nennt ihn hier als einen treuen Zeugen. Und wisst ihr, wieso es so besonders ist, dass Jesus Christus hier diesen Antipas als seinen treuen Zeugen nennt? Weil Jesus Christus selbst in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 als der treue Zeuge genannt wird. Das heißt, Jesus Christus nennt hier jemanden, der für ihn gestorben ist, genauso wie er selbst benannt wird, der treue Zeuge. Und dieses Wort Zeuge wurde später in der Kirchengeschichte stark für Menschen verwendet, die gestorben sind für Jesus Christus, Märtyrer. Daher kommt dieses Wort Zeuge. Und er lobt hier die Gemeinde und er lobt diesen Antipas und sagt, ihr selbst in dem Moment, wo Antipas aufgrund seines Glaubens gestorben ist, wo er getötet wurde, selbst in diesem Augenblick wart ihr meinem Namen treu. Ihr habt an meinem Namen festgehalten und ihr wart dem Glauben, meinem Glauben, gehorsam. Und das ist ein großer Lob, den Jesus hier ausspricht. Er sagt, ihr habt an meinem Namen festgehalten. Und der Name, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, spricht immer für die ganze Person, für das Wesen, für das Werk einer Person. Das heißt, Jesus Christus sagt hier, ihr habt an mir festgehalten. Ihr habt an meinem Evangelium festgehalten. Ihr habt an meiner Gottheit, aber auch an meiner Menschheit festgehalten. Ihr habt daran festgehalten, dass ich für die Sünde der Welt am Kreuz gestorben bin. Und ihr habt auch daran festgehalten, dass ich nach 3 Tagen auferstanden bin und in den Himmel aufgefahren bin. Ihr habt auch daran festgehalten, dass ich wiederkommen werde und mein Reich aufbauen werde. mit meinem Namen, mein Jesus, ihr habt an mir, an meinem Werk, an meiner Person festgehalten. Würdest du an Jesus Christus festhalten, wenn dein Pastor ins Gefängnis geworfen wird? Würdest du an Jesus Christus festhalten, wenn dein Pastor, wenn dein Bruder oder deine Schwester aufgrund seines Glaubens getötet wird vor deinen Augen? Wir können davon ausgehen, dass Antipas einer der Führer, der Leiter der Gemeinde war. Oftmals hat der Teufel und auch die Regierung es immer auf die Leiter abgesehen, um die Gemeinde einzuschüchtern. Worauf gründest du deinen Glauben, lieber Bruder und liebe Schwester? Gründest du deinen Glauben auf die Person, auf den Namen von Jesus Christus? Gründest du deinen Glauben alleine auf der Schrift? Und bist du davon so überzeugt, dass du dafür Leid und Tod in Kauf nehmen würdest? Oder kommst du hierher aus Tradition, aufgrund von Freunden, die du gerne wieder siehst, oder anderen Gründen? Das sind wichtige Fragen, die wir vor allem in Zeiten wie diesen uns stellen müssen. Wärst du bereit, für Jesus Christus zu leiden? Und ich bin davon überzeugt, der einzige Grund, wieso ich bereit wäre, für meinen Herrn und Erlöser zu leiden und den Tod in Kauf zu nehmen, wäre alleine deshalb, weil ich vollkommen überzeugt von dem bin, was hier steht. Weil ich vollkommen davon überzeugt bin, dass Jesus Christus der einzige Erlöser ist, der Sohn Gottes, der sein Leben für mich gelassen hat. Und in ihm alleine habe ich ewiges Leben. Und diese Hoffnung kann mir niemand nehmen. Wenn ich davon überzeugt bin, wenn diese Wahrheit mich ergriffen hat und ich diese Wahrheit ergriffen habe, dann bin ich bereit zu leiden. Und diesen Lob bekommt die Gemeinde in Pergamus, einige Christen zumindest in der Gemeinde. Ihr habt an meinem Namen festgehalten. Ihr wart mir treu. Ihr wart vollkommen überzeugt von dem, was das Evangelium ist, von mir selbst. Nachdem Jesus Christus die Gemeinde zunächst gewarnt und danach gelobt hat, spricht er anschließend in den Versen 14 und 15 den Tadel aus über die Gemeinde. Das ist der dritte Punkt, der dritte Aspekt, den wir gemeinsam anschauen wollen. Die Sünde einer toleranten Gemeinde. Die Sünde einer toleranten Gemeinde. Jesus beginnt Vers 14 mit einem Wort aber. Und dieses Wort aber, wie schon im ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, ist ein schweres Aber, ein gewichtiges Aber. Nachdem man so ein Lob bekommen hat, kommt ein Aber. Von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird, von dem Sohn Gottes, dem Haupt der Gemeinde. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Dass du solche dort hast, die die Lehre Biliams festhalten, der dem Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Erneut, wir sehen eine Gemeinde, wo es Christen gibt, die an Jesus Christus festhalten bis zum Tod, kann gleichzeitig eine Gemeinde sein, in der man Dinge toleriert, die Jesus Christus verabscheut und von sich stoßt. Und hier nennt Jesus Christus zwei konkrete Lehren, welche die Gemeinde toleriert haben. Zwei konkrete Lehren, die er hasst und die er abstößt. In Kapitel 2, Vers 6 im Sendschreiben an die Epheser hat Jesus Christus schon mal die Nikolaiten erwähnt. Und dort heißt es, aber dieses hast du, hier wird Ephesus gelobt, dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Das heißt, hier duldet die Gemeinde in Pergamus zwei Lehren, die Lehre der Biliamiten und die Lehre der Nikolaiten, und Jesus Christus hasst diese Lehren. Und was genau war der Inhalt dieser Lehren? Zunächst zu der Lehre Biliams in Vers 14. Biliam war, wenn wir das Alte Testament kennen, ein Prophet aus dem Alten Testament und ein moabitischer König, der König Balak, beauftragte diesen Bileam, diesen Propheten, das Volk Israel zu verfluchen. Das lesen wir, können wir in 4. Mose ab Kapitel 23 nachlesen, wie Bileam versuchte dreimal das Volk Israel zu verfluchen. Dreimal. Und dreimal scheiterte er daran, weil Gott einen Segen in seinen Mund legte. Das heißt, anstatt das Volk Israel zu verfluchen, segnete Bileam das Volk Israel und Balak regte sich darüber auf und konnte nicht verstehen, wieso fluchst du das Volk nicht? Ich hab dir befohlen, das Volk zu fluchen, ich habe dir Geld angeboten und Bileam segnete das Volk Israel. Aber weil Bileam geldgierig war, hat er einen anderen Plan ausgeheckt. Er hatte eine andere Taktik. Er lehrte den Balak und sagte zu dem moabitischen König, ich habe eine Idee. Ich weiß, was das Volk Israel zu Fall bringen wird. Schick ein paar von deinen moabitischen Frauen in das Lager der Israeliten. Und ich sage dir eins, dass die Israeliten fallen werden. Sie werden die moabitischen Frauen nehmen, sie werden Hurerei treiben und sie werden auch noch die Götter von euch, Moabiter, anbeten. Das war die Lehre von Bileam an Balak. Und interessanterweise in der ganzen Geschichte von 4. Mose 23 bis 25 lesen wir nichts davon, dass Bileam Balak so lehrte. Aber wenn wir mal in 4. Mose 25 gehen, lass uns für einen Moment ins Alte Testament springen. 4. Mose 25, die ersten vier Verse. Lass uns noch 4. Mose 24, Vers 25 lesen, nachdem Bileam das Volk dreimal gesegnet hat, heißt es dort, und Bileam machte sich auf und ging und kehrte an seinen Ort zurück und auch Balak zog seines Weges. Hier ist das Ende der Geschichte. Und dann lesen wir in Kapitel 25 ab Vers 1, und Israel blieb in Sittim und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß und beugte sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an Baal Peor und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Entschuldigung, ich habe vorher die ganze Zeit von einem, habe ich von dem König Moab geredet. Ich dachte, ich habe was jemand anderen erwähnt, aber es war der König Moab und die Israeliten hurten mit den Frauen aus Moab und beteten die Götter von Moab an. Und in 4. Mose Kapitel 31, Vers 16 wird uns dann berichtet, dass es Bileam war, der Balak lehrte, diesen Fallstrick zu den Söhnen Israels zu bringen. Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Kindern Israel, ein Anlass geworden, in der Sache des Peor gegen den Herrn untreu zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Hier wird uns berichtet, dass das Volk Israel, beziehungsweise dass der König Balak auf die Lehre von Bileam hörte, und deswegen Israel zu Fall gekommen ist. Und sie trieben Hurerei, sie trieben Götzendienst. Und diese Lehre, in gewisser Weise, wurde auch bei den Christen in Pergamus verbreitet. Hier heißt es, dass sie Götzenopfer essen und Hurerei treiben. Eine christliche Gemeinde, die Anteil hat an den Werken des Teufels, und sogar Hurerei treibt. Das verurteilt Jesus hier. Und Paulus lehrt uns in 1. Korinther 10, ab Vers 19, wo es um die Frage des Götzenopferfleisches geht, weil auch die Gemeinde dort ihre Schwierigkeiten hatte, dürfen wir Götzenopfer essen, dürfen wir keine Götzenopfer essen. Und Paulus versucht, die Gemeinde dort zu unterweisen und sagt, wenn euch ein Ungläubiger einlädt zu sich nach Hause und er sagt, dass das Fleisch, das auf dem Tisch liegt, Götzenopfer ist, dann esst dieses Fleisch nicht als Zeugnis für den Ungläubigen, dass ihr keinen Anteil an diesen götzendienerischen Handlungen habt. Oder wenn ein frisch bekehrter Heide mit dir zusammen zu Tisch sitzt, dann leg kein Götzenopferfleisch auf den Tisch und lege ihm keinen Fallstrick, sei kein Anstoß für ihn. Grundsätzlich, sagt Paulus, ist es nicht verboten. Fleisch ist Fleisch. Aber auf dieser Grundlage achtet darauf, dass ihr kein Götzenopferfleisch essen tut. Und hier in der Gemeinde in Pergamus waren Leute, welche die Christen zum Fall gebracht haben. Sie lehrten ihnen, es ist kein Problem, Götzenopfer zu essen. Es ist kein Problem, Untreue zu begehen, Hurerei zu begehen. Und hier kann dieses Wort Hurerei sowohl untreu gegenüber Gott als auch untreu gegenüber seinen Ehepartner bedeuten. Das heißt, hier wurde große, große Sünde, große Gräueltaten in den Augen Gottes begangen. Das war also die Lehre der Bileamiten. In Vers 15 wird uns von den Nikolaiten berichtet. Was waren die Nikolaiten und welche Lehre vertraten diese? Nun, von der Kirchengeschichte und von den frühen Kirchenvätern berichten uns die Quellen, dass die Lehre der Nikolaiten ihren Ursprung bei Nikolaus hatten. Nikolaus war einer der 7 Diakone, die in Apostelgeschichte 6 ordiniert wurden und zusammengesucht wurden. Und irgendwie entwickelte sich von ihm eine gewisse Lehre. Man weiß nicht genau, ob er selbst diese Lehre verbreitet hat oder ob die Anhänger sich einfach nur auf ihn berufen hatten. Das sei mal dahingestellt. Jedenfalls der Inhalt ihrer Lehre war dies, dass auch sie Götzendienst und Unzucht tolerierten und praktizierten. Es heißt über sie, dass ihr Leben zügellos sei und sie lehren, es habe nichts zu bedeuten, wenn man Ehe breche oder von den Götzenopfern esse. Das heißt, die Lehre der Bileamiten und der Nikolaiten war eigentlich ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. Zusammenfassend können wir sagen, dass diese Lehre oder diese Lehren sagen, dass die religiösen und die sittlichen Maßstäbe der Welt auch für uns als Gemeinde gelten. Die religiösen und die sittlichen Maßstäbe der Welt werden angenommen, werden toleriert, werden praktiziert in der Gemeinde. Sie untergraben Gottes Wort, sie untergraben Gottes Autorität. Wenn Gott sagt, Unzucht ist in meinen Augen ein Gräuel und sie sagen, Unzucht ist völlig in Ordnung. Wenn Gott sagt, sei kein Anstoß für deinen Bruder oder für deine Schwester und sei ein gutes Zeugnis in der Welt und ess kein Götzenopferfleisch und sie sagen, das macht nichts aus, ess Götzenopferfleisch, ist keine Sünde. Dann untergraben sie die Autorität Gottes und sie bringen die Menschen zu Fall. Sie legen einen Fallstrick. Vielleicht junge, gläubige Christen, vielleicht sogar schon ältere, gläubige Christen. Das heißt, in gewisser Weise, das, was hier beschrieben wird, sind weltliche Gräuelsünden. Die Welt hat Einzug genommen in der Gemeinde in Pergamus. Liebe Gemeinde, wo stehen wir? Wo stehst du und ich? Wo stehen wir als Gemeinde in der Gefahr, dass weltliche Sitten, dass weltliche Dinge in die Gemeinde Einzug nehmen oder vielleicht sogar schon Einzug genommen haben? Lasst mich einige Dinge aufzählen, die mir während dem Studium und auch während dem Gebet kamen. Was ist mit dem Kleidungsstil in unserer Gemeinde? Bei dir persönlich und in besonderer Weise für die jungen Frauen? Was gibt uns die Welt für ein Bild, wie wir uns zu kleiden haben? Freizügig, unkeusch? Und die Frage ist, wonach richtest du dich, wenn du dich kleidest? Prüfst du dich auf der Grundlage des Wortes Gottes, was keusch ist und was unkeusch ist, oder prüfst du dich auf der Grundlage der Welt, was die Welt sagt? Und hier müssen wir uns wirklich überprüfen, denn wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, die sich von Stunde zu Stunde verändert und neue Maßstäbe setzt. Und die Kleidung wird immer unmoralischer und zügelloser. Wie kleidest du dich am Strand? Oder wie kleidest du dich im Freibad? Kleidest du dich dort wie die Welt? Oder versuchst du dich auch dort gegenüber den Mitmenschen und vielleicht sogar deinen Mitgeschwistern keusch anzuziehen, auf dass du kein Anstoß bist für sie? Verstehen wir, dass auch in diesem Bereich der Teufel Einzug gehalten hat und eine große Angriffsfläche für uns ist, wo der Teufel die Gedanken der Welt hineinbringen kann in die Gemeinde? Oder was ist mit unmoralischen Filmen? Damit meine ich jetzt nicht in erster Linie Pornografie, sondern Filme, wo Unmoral und Unzucht verherrlicht wird. Wie viele Christen, vielleicht auch du, schauen sich Filme an, wo Unmoral und Unzucht verherrlicht wird? angebetet wird, praktiziert wird, als wäre es etwas ganz Normales. Und du schaust den Film weiter, anstatt auszumachen und zu sagen, das hat nichts mit einem heiligen Wandel zu tun. Hier wird etwas verherrlicht, was Gott verabscheut. Je mehr wir uns diese Dinge reinziehen, umso mehr wird sich unser Denken verändern, und zwar ins Negative. Es wird abgestumpft. Wir sehen diese Dinge, wir nehmen sie für normal hin. Das passiert ja überall in der Welt. Und dieses Gedankengut findet hier in der Gemeinde einen Anhaltspunkt. Wir müssen uns ständig überprüfen. Ein Aspekt, den ich auch immer wieder beobachte in Gemeinden, teilweise auch bei uns, ist, und hier will ich vorsichtig sein, Umarmungen zwischen jungen Geschwistern. Und damit meine ich jetzt unterschiedlichen Geschlechts, Junge und Mädchen. Und in besonderer Weise im jungen Alter. Vielleicht sogar teilweise verheiratete Paare umarmen andere in einem anderen Geschlecht innig und intensiv, begrüßen sich dabei. Und ich rede hier nicht von einer Umarmung, wenn man jemandem anderen zum Geburtstag oder zur Hochzeit gratuliert. Das meine ich nicht. Oder wenn ich eine ältere Schwester umarme, weil ich mich freue, sie zu sehen. Sondern die Bibel gebietet dir als Frau und mir als Mann, uns rein und keusch zu verhalten, sowohl in unseren Taten als auch in unseren Gedanken. Wieso umarmst du eine andere Frau oder einen anderen Mann, obwohl diese Umarmung allein deinem Ehepartner gehört? Du kommst einem anderen Menschen so nah, wie du nur deinem Ehepartner kommen solltest. Das sehen wir vermehrt in der Gemeinde. Vermehrt in der Gemeinde. Wisst ihr, als ich noch ungläubig war, in der Welt, das war die Handlungsweise der Ungläubigen und Gottlosen. Sich zu umarmen, Küsschen auf die Backe geben und so weiter und so fort. Und wo das endet, wissen wir. Es ist nicht schon der Beginn von Ehebruch manchmal. Und hier will ich vorsichtig sein. Ich will auf meine Worte Acht geben. Ich will nicht jeden verurteilen, wenn ich jetzt jemanden sehe, wie man sich umarmt. Aber prüf dich selbst. Wieso umarmen wir uns? Hat hier nicht schon weltliches Gedankengut in der Gemeinde Einzug gehalten? Was ist mit Familienandachten zum Beispiel? Was sehen wir in der Welt immer mehr? Wie die Gesellschaft ihre Kinder immer mehr abschiebt und sagt, wir haben keine Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen. Der Kindergarten und die Schule. Das sind die Institutionen vom Staat gegeben, sie müssen meine Kinder erziehen. Obwohl Gott den Eltern die Autorität oder die Verantwortung gegeben hat, ihre Kinder zu erziehen. Was sehen wir in der Welt, in der Gemeinde? Wie viele Eltern schieben die geistliche Erziehung ihrer Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen auf die Teenie- und Jungscharleiter, auf die Jugendleiter und auf die Pastoren der Gemeinde? Es ist die Verantwortung von uns als Eltern, unsere Kinder täglich in der Furcht des Herrn zu unterweisen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wie viele von uns machen das? Es waren einige Beispiele, die mir in den Sinn kamen, und es gibt noch weitaus mehr, wo ich denke, uns deutlich aufgezeigt haben, Jesus Christus spricht hier nicht nur nach Pergamus. Er spricht ins 21. Jahrhundert nach Böbingen und in jede andere Gemeinde. Wir müssen uns prüfen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns? Lassen wir es zu, dass der Zeitgeist der Welt in diese Gemeinde kommt, oder sind wir bereit, dagegen anzukämpfen und auf der Grundlage des Wortes Gottes standzuhalten? Wenn diese Dinge bei dir oder bei mir zutreffen, die ich eben genannt habe, wenn sie vielleicht auch sogar bei uns als Gemeinde zutreffen, was haben wir dann zu tun? Was sollen wir dann tun? Nun, Jesus sagt der Gemeinde, was sie dann zu tun hat, in Vers 16, und das ist auch der vierte Aspekt, die Aufforderung an eine tolerante Gemeinde. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das ist die Aufgabe von einer Gemeinde, in der die Welt Einzug gehalten hat. Buße zu tun, umzukehren. Und dieses Wort Buße bedeutet im heruntergebrochen, im Kern, sowohl eine Veränderung des Denkens, die sich bis auf das Handeln auswirkt. Das ist Buße. Nicht nur, Herr Jesus, vergib mir diese Sünde und weitermachen, wie es davor war. Das ist keine Buße. Buße bedeutet, Gott öffnet dir die Augen, Gott schenkt dir Klarheit, Gott gibt dir den Verstand und gibt dir die Erkenntnis und verändert dein Denken und du siehst, ja tatsächlich, das war falsch. Ich habe es davor noch nie gesehen. Dein Denken wird verändert und dann bekennst du diese Sünde und fängst an, dein Leben zu verändern. Das ist Buße, das ist wahre Buße. Früchte, bringt der Buße würdige Früchte, sagt Johannes. Wenn in deinem Leben sichtbar geworden ist, was in deinem Verstand schon passiert ist, das ist wahre Buße. Das heißt, wenn du erkannt hast, mein Kleidungsstil war wirklich unkeusch, mein Kleidungsstil hat Jesus Christus nicht verherrlicht. Wenn Gott es dir aufgezeigt hat, dann Buße zu tun und dein Kleidungsstil zu ändern. Wenn du erkannt hast, dass die Filme, die du geschaut hast, dich wirklich zur Sünde verleitet haben und dein Herz erfüllt haben, dann tu Buße und schau diese Filme nicht mehr an. In jeglicher Hinsicht, wo du gemerkt hast, dass die Welt in deinem Leben Einzug gehalten hat und Gott es dir aufgezeigt hat, tu Buße. Und das ist wichtig, liebe Geschwister. Wir müssen verstehen, hier geht es um geistliche Dinge. Es muss Gottes Gnade in deinem und in meinem Leben wirken. Auf der Grundlage des Wortes Gottes offenbart uns Jesus Christus unsere Sünden und durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt er uns auch, Buße zu tun und umzukehren. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist ein Privileg, dass Jesus Christus uns dies noch gewährt, nicht wahr? Anstatt dass er sofort kommt und sagt, aufgrund dieser Sünde komme ich jetzt zu dir und werde Gericht üben mit dem Schwert meines Mundes. Das sagt Jesus hier nicht. Tut Buße, komm zu mir. Ich bin immer noch gnädig. Ich bin immer noch von Herzen sanftmütig. Ich bin immer noch der, der für dich am Kreuz gestorben ist. Ich bin immer noch der gnädige Gott, der es liebt, Sünden zu vergeben. Und wenn du diese Gnade nicht in Anspruch nimmst, dann werde ich bald kommen. Und damit ist gemeint, dann werde ich zügig kommen, dann werde ich ganz schnell kommen und ich werde mit dem Schwert meines Mundes Gericht üben. Das bedeutet, dass Jesus Christus dann die Personen, die verantwortlich waren, die diese Lehren verbreitet haben, richten wird. Ob es schon hier auf dieser Erde war oder ist, spätestens in der Ewigkeit wird er sie mit dem Schwert seines Mundes richten. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn wir das Ende von Bileam anschauen, dann lesen wir in 4. Mose 31, Vers 8, wie er gestorben ist. Bileam, derjenige, der den Balak lehrte, einen Fallstrick für das Volk Israel zu legen. Wir lesen in 4. Mose 31, Vers 8. Und sie töteten die Könige von Midian samt ihren Erschlagenen, Evi und Rekem und Zur und Hur und Reba, 5 Könige von Midian. Und auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Derjenige, der diese Lehre verbreitet, wurde mit dem Schwert getötet. Diejenigen, die ihm anhängen und ähnliche Lehren verbreiten, werden mit dem Schwert des Mundes von Jesus Christus getötet und gerichtet werden. Wir sehen also, es ist keine Kleinigkeit, wenn wir Dinge tolerieren, in unserem Leben oder auch in der Gemeinde. Und in erster Linie werden die Leiter hier zur Verantwortung gezogen, wieso sie Dinge tolerieren oder dulden. Und deswegen sind wir hier in besonderer Weise gefragt. Aber was ist, wenn wir dann Buße tun? Was ist, wenn wir umkehren? Dann verspricht und verheißt uns Jesus Christus etwas sehr Großes in Vers 17. Und das ist der 5. und letzte Aspekt, den wir betrachten wollen, die Verheißung einer intoleranten Gemeinde. Die Verheißung für eine intolerante Gemeinde. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Hier spricht Jesus Christus eine wunderbare Verheißung aus für diejenigen, die überwinden, für diejenigen, die an ihm festgehalten haben. Und mit diesem Wort überwinden ist einerseits gemeint, diejenigen, die mir bis zum Tod treu geblieben sind, aber im engeren Sinn ist damit gemeint, diejenigen, die von dem Zeitpunkt ihrer Bekehrung und ihrem ganzen Pilgerleben bis zum Zeitpunkt ihrer Heimkehr, den guten Kampf gekämpft haben. Diejenigen, die Sünde überwunden haben, diejenigen, die die Versuchung überwunden haben, diejenigen, die gekämpft haben, die Buße getan haben, diejenigen, die überwinden, denen werde ich drei Dinge geben. Für sie sind drei Verheißungen hier aufgeschrieben. Erstens, sie werden von dem verborgenen Manna bekommen. Jesus Christus wird ihnen vom verborgenen Manna geben. Und das Manna, wir wissen es aus dem Alten Testament, war das Brot, das Gott vom Himmel fallen ließ, um sein Volk zu nähren. Und Jesus Christus selbst sagt in Johannes 6, dass ich das wahre Brot bin, das vom Himmel gefallen ist. Ich bin das wahre Manna. Und jeder, der dieses Brot isst in gewisser Weise, der hat Anteil an Jesus Christus. Das heißt, wenn wir ihm treu sind, wenn wir überwinden, dann haben wir Anteil an ihm. Wir haben jetzt schon tiefe und innige Gemeinschaft mit ihm auf dieser Erde. Wisst ihr, wenn Sünde in deinem und in meinem Leben ist, wenn Toleranz in unserem Leben ist, dann haben wir keine tiefe und enge Gemeinschaft mit ihm. Wir erleben nichts mit ihm. Wir erfahren seine Kraft nicht in unserem Leben. Aber wenn wir Dinge bekennen und Buße tun, dann empfangen wir diesen Segen und wir bekommen das Manna, das aus dem Himmel kommt. Wir bekommen eine tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm schon auf dieser Erde. Wir erfreuen uns an den Gaben, die er darreicht. Wir haben Anteil an den himmlischen Gütern schon jetzt auf dieser Erde. Wir erfahren seine Kraft, seine Nähe, seine Gemeinschaft auf besondere Art und Weise, wenn wir ein heiliges Leben leben. Aber darüber hinaus empfangen wir dann in der Ewigkeit dieses verborgene Manna, das im Himmel verborgen ist für uns. Wir werden ewig bei ihm sein. Wir werden ewig Anteil haben an ihm. Und wir werden uns ewig an ihm erfreuen. Das ist die Verheißung. Und er sagt weiter, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Hier gibt es auch unterschiedliche Auslegungen. Aber was für die Christen in Pergamus deutlich gewesen sein musste zu der damaligen Zeit, war ein weißer Stein, wo dein Name draufgeschrieben war, in gewisser Weise eine Eintrittskarte für besondere Feste. Vor allem bei diesen Olympischen Spielen oder bei diesen athletischen Spielen haben die Sieger dieser Spiele oftmals einen weißen Stein bekommen, auf dem ihr Name draufgeschrieben war. Und mit diesem weißen Stein, wo ihr Name draufgeschrieben war, hatten sie die Möglichkeit, zu einem ganz besonderen Fest zu kommen, wo nur geladene Gäste waren. Das war also eine Eintrittskarte für eine Festfeier. Und in gewisser Weise will Jesus Christus hier der Gemeinde sagen und auch uns, wenn wir ihm treu sind, wenn wir überwinden, dann werden wir diesen weißen Stein bekommen mit unserem Namen draufgeschrieben, wo wir geladen sind zum Festmahl, zur Hochzeit des Lammes. Wo wir von dem Manna, das verborgen ist, kosten werden. Wo wir von Angesicht zu Angesicht mit Jesus Christus, unserem König, und mit all den geladenen Gästen zu Tisch sitzen werden. Wir bekommen die Eintrittskarte in die ewige Heimat. Und als Drittes sagt er hier, und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. Also hier ist auf diesem Stein dieser Name draufgeschrieben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. Und natürlich auch Jesus Christus, der ihm diesen neuen Namen gegeben hat. Und hier wird in gewisser Weise diese vertrauliche Beziehung zum Ausdruck gebracht. Ein Name, den nur ich und mein Erlöser kennen. Hier wird die Liebe Gottes, die einzigartige Beziehung, die Jesus Christus zu seinem Erlösten hat, beschrieben. Das heißt, was er hier sagt, ist, wenn du diesen guten Kampf kämpfst, wenn du jeden Tag aufs Neue überwindest und überwindest und überwindest und den guten Kampf kämpfst, ich werde dich belohnen mit mir selbst, mit dem Manna. Ich werde dir den Stein geben und ich werde dir einen Namen geben, den nur wir beide kennen. Und ich werde mich in Ewigkeit an dir freuen und du wirst dich an mir freuen. Das ist die Verheißung. Und sollte diese Verheißung dich und mich nicht anspornen, alles dafür zu tun, Jesus Christus treu zu bleiben und sein Wort alleine als Grundlage in meinem Leben und in deinem Leben zu haben und nichts zu tolerieren, was seinem Wort widerspricht. Ich denke, es ist eine sehr, sehr anspornende Motivation, sonst hätte sie Jesus hier nicht ausgesprochen. Und ich denke, dass der Geist zu der Versammlung gesprochen hat und uns aufgezeigt hat, dass wir gewarnt werden, wenn wir weltliche Dinge in unserem Leben zulassen. Wie groß die Gefahr ist und die Sünde ist von weltlichen Dingen in unserem Leben, was wir zu tun haben, wenn du das erkannt hast und wie groß die Verheißung ist, wenn du Buße tust und ihm treu bleibst. Und das Wichtigste, was wir hier aus diesem Abschnitt lernen sollen und lernen können, ist, im Wort Gottes zu bleiben. Uns jeden Tag aufs Neue zu überprüfen, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Zu beten, im Gebet zu sein, im Geist zu wandeln und offen zu sein für die Dinge, die Gott uns aufzeigt, damit wir sie bekennen und lassen können. Gottes Wort ist die Grundlage für dein und für mein Leben und auch für das Leben der Gemeinde. Möge es in alle Ewigkeit so bleiben, auch hier in Böbingen, solange die Gemeinde existiert. Amen. Ich würde gerne noch beten. Bitte steht dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Geduld, für deine Liebe und für deine Sanftmut, für deine Freundlichkeit und für deine Gnade. Herr Jesus, dass du deine Braut so sehr liebst und dass deine Braut so kostbar ist in deinen Augen. Und aufgrund dessen, dass sie so kostbar ist und weil du dich so sehr an ihr erfreust, duldest du in keinster Weise irgendetwas, was deine Braut verunreinigen könnte. Und deswegen bist es auch du, der dafür sorgt, dass deine Gemeinde rein bleibt. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für das Wort, das wir heute gelesen haben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen für mein persönliches Leben und für das Leben meiner Geschwister und dieser Gemeinde, dass du hier wirkst und dass du das weltliche Gedankengut, das hier Einzug gehalten hat, verbannst, dass du uns hilfst, Buße zu tun und dass wir den Segen erfahren, den du hier versprichst, dass wir Anteil haben an dir, dass wir einen weißen Stein mit einem Namen darauf bekommen werden und in alle Ewigkeit bei dir sein werden, Herr Jesus. Amen.